Bevor ich in den Text einsteige, habe ich zwei Bemerkungen, allgemeine Bemerkungen. Das erste ist, dein Glauben gründet auf das, was du erkannt hast und auf das, was du erfahren hast. Unter anderem aus das, was du aus der Bibel erfahren hast und erkannt hast. Und es gibt dafür verschiedene Texte in der Bibel, das sind Klassiker. Und egal, wie viel du aus der Bibel kennst, also ich könnte von mir sprechen, du kannst für dich prüfen, dreht sich alles, wenn ich dich frage, aus der Bibel, was ist für dich wesentlich, dann kommen für die meisten von uns dieselben Texte. Oder da kommen eine Handvoll Texten, auf denen wir uns gründen. Ist ja richtig so. Klassiker sind Klassiker, weil sie klassisch sind, weil sie eine Aussage haben, wichtig und eine Grundlage bilden. Ja? Das Problem von diesen klassischen Texten ist, wenn ich anfange zu lesen, höre ich fast gleich auf zu hören, weil ich nämlich schon weiß, was am Ende kommt. Geht es hier auch so? Wenn ich dir sage, um welchen Text es geht heute Morgen, dann hast du bei dir, da rattert bei sich schon durch und du bist schon am Ende, bevor ich überhaupt angefangen habe. Also würde ich von den meisten sprechen, die hier im Glauben schon festgegründet sind. Ja? Und wir haben für solche Texte meistens unser Regelwerk gebaut. Ich sage mal so eine Art Dogmen. Also das sind praktisch so Grundregeln, von denen wir sagen, aus dem Text ist ganz klar das und das definiert, wie man sich benimmt, wie man sich nicht benimmt, wie man was zu halten hat, wie man was glaubt und nicht glaubt, wer ich bin, wie ich bin, was Gott ist und so weiter. Diese Regelwerke, ich nenne das Regelwerke, sind wichtig. Das sind Regeln, die wir brauchen, um unsere Glauben umzurahmen, damit es nicht ausufert. Regeln sind wichtig. Also für Kinder sind Regeln nämlich wichtig, damit sie ordentlich in einer Familie leben können. Ja? Wenn du deine Kinder keine Regeln beibringst, dann viel Spaß. Ja, aber eines ist auch klar, nur durch Einhalten von Regeln wächst das Kind nicht heran. Durch das Einhalten von Regeln wird das Kind sich nicht entwickeln. Ich sage mal noch schlimmer, also für Leute, die ein bisschen empfindlich sind, einfach Ohren zu, manchmal besteht auch das Leben, das Erlernen im Leben für ein Kind, aber auch für uns, solche Regeln zu hinterfragen und teilweise zu missachten. Kannst du darüber nachdenken, wie ein Kind wächst? Wenn du Kinder hast, weißt du ganz genau, dass die meiste Erfahrung die Kinder machen, indem sie solche Regeln einfach brechen. Dann erfahren sie am meisten, wie die Eltern reagieren. Du nickst. Und so ist es auch in der Bibel. Ich denke mir immer, es ist schade, wenn wir speziell diese bekannte Bibeltext einfach nur auf dieser Grundlage lesen, weil wir aus diesem Text einfach wissen, wir haben schon abgesteckt, was sie zu sagen haben. So sollen wir die Bibel nicht lesen. Weil genauso wie für die Kinder ist es für uns auch so, dass wir nicht im Glauben wachsen, indem wir nur bestimmte Regelwerk einhalten, sondern es geht um Beziehung. Es geht darum, dass wir Gott kennenlernen. Es geht darum, dass wir jenseits von solchen Dogmen, Regelwerk einfach erkennen, wer der Gesetzgeber überhaupt ist und dass wir in einer Beziehung mit ihm ständig leben. Und das geht meistens nur, wenn wir außerhalb von dieser Regel sind. Es geht um Freiheit. Zweite Bemerkung. Die Heidelbeere heißt auch Blaubeere, weil sie blau ist. Was hat das damit zu tun? Stimmt auch nicht. Die Blaubeere ist nicht blau. Habe ich neulich erfahren, hat mich fasziniert. Die Blaubeere, wenn du sie zerdrückst, die ist rot. Die Blaubeere hat überhaupt kein blaues Pigment. Die Blaubeere ist nur blau oder kommt nur blau ins Auge, weil sie von einer ganz dünnen Wachsschicht bedeckt ist, Mikrometer, ganz, ganz dünn. Und die Struktur von dieser Wachsschicht bewirkt, dass das Licht so gebrochen wird, dass nur Blau wieder zurückreflektiert wird. Es ist wie wenn der Regenbogen einfach, wenn das Wasser andere Struktur hätte und aus dem Regenbogen hätte es nur eine Farbe. Und so ist es bei der Blaubeere, bei der Heidelbeere, dass da nur das Blau rauskommt. Ich fand diese Beobachtung faszinierend, muss ich sagen. Je nachdem, was für ein Licht auf diese Frucht kommt, nimmst du das ganz anders wahr. Es hat auch nichts damit zu tun, ob es real oder nicht real ist, ob es die Wahrheit oder nicht die Wahrheit ist. Es geht immer darum, wie es bei dir ankommt. Aber das kennst du ja schon. Also je nachdem, wie dein Zustand ist, je nachdem, was du für Erfahrungen gemacht hast, je nachdem, ob du gut drauf bist oder schlecht drauf bist und mit wem du zusammen bist, ist diese Lebenssituation kommt bei dir ganz anders an. Es geht mir heute, weil wir in die Predigtserie ein Leben voller Segen sind, geht es mir darum, dass wir genau das versuchen, einen anderen Blickwinkel, ein anderes Licht auf bekannte Texte zu werfen. Ich habe mir den Text rausgesucht, das Gleichnis des verlorenen Sohnes, wahrscheinlich das bekannteste von Jesus. Und ich möchte in diesem Text, wie soll ich sagen, es soll alles, was du über diesen Text kennst und weißt, was dein Leben, dein Glaubensleben gegründet hat, sollst du behalten, nicht wegwerfen. Es geht nur darum, dass ich dieses Heidelbeer-Prinzip anwenden will und dass ein anderes Licht draufkommt. Dass man vielleicht mal von einem anderen Blickwinkel das schaut und dass man vielleicht dadurch auch einen Segen hat und das Leben von Jesu darin erkennt, dass man Gottes Liebe anders erkennen kann. Und wir lesen den Text, Lukas 15, Vers 11 bis 24. Kommt es nicht? Ist egal, ich lese es. Da steht es aber. Jawohl. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Warum geht's nicht mehr? Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihm zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schotten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieh es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Wir werden verschiedene Punkte betrachten, immer durch die Heidelbeer durch. Und es geht im Grunde um zwei Sachen. Es geht um Gnade und um Bekehrung. Das Erste, was ich gern anschauen würde, ist dein Blick auf diesen Text. Du sollst dir folgende Fragen stellen. Was ist für mich die zentrale Aussage in diesem Text? Was ist für mich der Vers, von dem ich sage, ohne diesen Vers geht gar nichts? Ohne diesen Vers bricht zusammen. Ohne diesen Vers ist die Aussage aus diesem Text einfach nicht da. Du musst es jetzt nicht laut beantworten und ich könnte dir eine Viertelstunde Zeit lassen, und damit du mit deinem Nachbar drüber redest. Ich kürze es ab. Ich bin mir relativ sicher, dass wir, also die meisten von uns, wenn du dich mit dem Text befasst, dass die meisten von uns den Vers 17 im Blick haben. Da heißt es, er kam zur Besinnung. Das ist die Wende. Ab da geht es wieder aufwärts. Ab da geht es wieder aufwärts. Ab da findet er wieder zum Vater und er lässt alles stehen und er geht wieder zum Vater und dann wird es wieder gut. Die Besinnung vom Sohn, seine Bekehrung. Ich lasse nochmal alles stehen. Ich möchte das anders betrachten. Für mich ist die zentrale Aussage nicht in dem Vers, sondern die zentrale Aussage in dem Text, die liegt am Ende des Textes, und das ist das, was der Vater sagt. Mein Sohn war tot, war verloren und er wurde wiedergefunden. Mit dem Wort wiedergefunden knüpft der Text an zwei vorhergegangene Gleichnisse. Ein paar Verse davor erzählt Lukas von einem Schaf, der verloren geht und wiedergefunden wird mit viel Freude. Und dann erzählt er Lukas auch von einem Geldstück, das verloren gegangen ist und wiedergefunden wird, auch mit viel Freude. Und deshalb sage ich ganz einfach, zentral für unseren Text, rein von dem Text her, vom Text her, ist einfach dieser Satz, er wurde wiedergefunden. Natürlich gibt es für den Sohn, also ich sage mal so, für das Schaf und für das Geldstück gibt kein Umkehrmoment. Es gibt nicht diese Möglichkeit umzukehren. Das gibt beim Sohn schon. Und deswegen betrachten wir das nachher schon, was seine Bekehrung ist, was es bedeutet. Aber zentral für den Text, wie Jesus das vom Vater und vom Sohn erzählt, zentral für mich ist, dass der Sohn sagt, er ist wieder gefunden worden. Der zweite Grund, warum für mich zentrale Aussage in diesem Wort steht, wiedergefunden, ist einfach in dem, was der Vater eben nicht sagt. Der Vater sagt nicht, mein Sohn hat zu mir wiedergefunden. Er sagt nicht, er ist zu mir zurückgekehrt. Das sagt er nicht. Er sagt, er wurde wiedergefunden. Von wem denn? Wer hat ihn gefunden? Und vor allem, wer hat ihn gesucht? Das ist eigentlich der Kern im Hintergrund. Wer hat ihn gesucht? Das gehört zu der zentralen Aussage. Der Vater hat den Sohn gesucht. Das sagt er mit dem Wort wiedergefunden. Es geht um ein anderes Licht auf dieser Geschichte. Es geht um den, der sucht, von Anfang bis Ende. Und es geht um den, der sucht und der findet. Der ist erfolgreich. Auch das müssen wir unterstreichen. Es ist nicht so, dass er sucht und am Ende ist er zu Hause und sagt, ja, Pech gehabt, ich habe es doch nicht gefunden. Er sucht und er findet. Ich sage mal so, wenn Gott, der sucht, nicht die zentrale Person ist in unserer Geschichte, und zwar von Anfang bis Ende, also von Anfang, wenn der Sohn weggeht, bis Ende, wenn er wiederkommt, wenn das nicht so ist, dann laufen wir Gefahr, wenn Gott nicht der Hauptakteur ist in der Geschichte, der Handelnde, immer von Anfang bis Ende, dann laufen wir Gefahr, Gott zu entehren. Und dann laufen wir Gefahr, aus der Gnade zu fallen. Dann nimmt ein anderer diese Hauptrolle. Versteht ihr, wie ich es meine? Dann ist auf einmal ein anderer wichtig, der ist auch wichtig, von dem reden wir noch. Aber wenn Gott nicht in der Geschichte von Anfang bis Ende derjenige ist, der sucht und findet, dann nimmt ein anderer diese Hauptrolle ein. Und dann wird Gott nicht mehr an der ersten Stelle. Du darfst, was du über diesen Text kennst und weißt und wie du im Glauben gefestigt bist, behalten, sage ich noch mehrmals. Es geht nicht um wahr oder nicht wahr, es geht nicht um das eine ist richtig, das andere nicht, es geht wirklich nur um ein anderes Licht. Aber beachte diese Betrachtung, dass Gnade, um Gnade richtig zu verstehen, um Gott nicht zu entehren, Gott ist der, der sucht und Gott ist der, der findet. Wenn er sucht, dann weißt du genau, dass er auch findet. Mit dem Wort wiedergefunden werden andere Sachen ausgedrückt. Und deswegen ist mir dieses Wort auch so wichtig, diese Betrachtung im Gleichnis. Das eine Schaf geht verloren. Und was macht der Hirte? Er lässt 99 stehen. Weißt du, was damit ausgedrückt ist? Du bist von diesem Schaf. Du gehörst dazu. Du bist dieser Schaf, der einfach gesucht wurde und gefunden wurde und 99 sind für dich stehen geblieben. Du bist einzigartig. Das ist damit gesagt. Er behandelt dich, wie wenn er kein anderes Schaf hätte. Das musst du erstmal schlucken. Er behandelt dich, wenn er kein anderes Schaf hätte. Da bekommst du auf einmal eine Wichtigkeit, einen Wert. Das ist unglaublich. Er lässt alle anderen liegen. Ich meine, Gott ist Gott, er kümmert sich natürlich auch um die 99 Schafe. Ja? Also, aber im Gleichnis, du verstehst, was ich meine. Einer wie du gibt es nicht zweimal. Und das dürfen wir aus der Freude, an der Freude erkennen, die der Hirte hat, wenn er das Schaf wiederfindet. Und er sucht dich. Dass er dich nicht sucht, dass er sagt, das sei nicht nun mal verloren gegangen, das kommt ihnen denn nicht in den Sinn. Oder dass er sagt, das ist mir zu teuer und zu gefährlich, ich lasse die 99 nicht stehen. Ist einfach so, das lohnt sich nicht, das kommt ihm auch nicht in den Sinn. Er kommt und sucht dich. Er sucht dich und sucht dich. Egal wie lange es dauert. Manchmal muss er lang suchen. Manchmal ist das Schaf auch so doof. Es versteckt sich. Schafe sind doof. Ja, tut mir. Und ich sage gleich, wir sind die Schafe. Ja, du musst dich wieder erkennen und sagen, ja, was ist meine Stellung vor Gott? Vor diesem einen, der mich sucht. Wie lange hat er dich gesucht? Hast du dich immer wieder versteckt vor ihm aus Angst? Vielleicht machst du das noch. Ich hatte an dieser Stelle in der Vorbereitung ein Gedanke, das hat mich nicht losgelassen. Also ich bin nicht der Supercharismatiker mit Visionen und Träumen und so, das bin ich nicht. Aber wenn ein Gedanke sich so einnistet, denke ich mir, ich weiß es nicht, da muss ich vielleicht doch bringen. Da ist vielleicht doch was wichtig wäre für den einen, für den anderen, vielleicht für die meisten. Mit dem Bild von diesem suchenden Vater, von dem Vater, der sucht, von dem Wort wiedergefunden, habe ich an all diejenigen gedacht, die in christliche Familien und christlichen Kreis aufgewachsen sind. Ich würde sagen, das sind die meisten in den Gemeinden, würde ich einfach behaupten. Das sind zumindest die meisten, die ich kenne. Interessanterweise ist es nicht mein Fall. Also ich habe keine Kinderstunde besucht, meine Eltern waren nicht Christen, ich bin einfach mit 20 zum Glauben gekommen. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich dazu befähigt bin, das dir zu sagen heute. Ich hab gedacht, du darfst vielleicht über deine Bekehrungsgeschichte einen anderen Blick werfen. Vielleicht darfst du deine eigene Geschichte anders lesen und anders verstehen. Wie gesagt, ich lasse alles stehen, es geht um die Heidelbeer. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn sieht der Umkehr sehr krass aus. Alles verprasst, Not, Armut und dann tiefe Schuldbekenntnis. Und dann mit dieser Geschichte gehen wir an Menschen ran, die vielleicht 15 oder 20 Jahre lang ganz treu in die Gemeinde gegangen sind, in die Kinderstunde gegangen sind Und wenn du sie fragst, ist dein Leben richtig, dann würden sie sagen, ja. Und dann erzählen wir, guck mal, das ist das tiefe Schuldbekenntnis. Ja, du bist ein schlimmer Sünder. Ich weiß es nicht. Und dann entsteht, was ich schon erlebt habe, einfach manchmal so ein bisschen, also nicht Neid, aber man guckt auf diejenigen, die tatsächlich in diese Welt verloren gegangen sind, die kein Christi Elternhaus, die vielleicht, und dann guckt mal, was sie für Bekehrungsgeschichte erlebt haben. Und du denkst, wow, das habe ich nicht so erlebt. So eine richtig krasses, richtiges, so Bekehrungsgeschichte, so aus der Not richtig rausgenommen. Ich habe gedacht, vielleicht muss man das anders erzählen. Ich denke mir, Schuld ist natürlich was Wichtiges. Ich nehme nichts davon weg. Dieses Schuld ist einfach ein Grundbestand von unserem Glauben als Christen vor Gott. Ist die Grundbedeutung vom Kreuz Jesu. Und mit der Schuld werden wir unser Leben lang damit zu kämpfen haben. Aber die Frage ist, muss es am Anfang des Glaubenslebens so krass sein? So, hat es so eine Wichtigkeit am Anfang? Guck mal, was der Vater sagt in der Geschichte. Kein Wort. Er redet kein Wort drüber. Er steht nicht da und sagt, ja, also Junge, das war schon daneben. Oder du hättest, also ich bin froh, dass du endlich erkennst, was du falsch gemacht hast. Das sagt der Vater überhaupt nicht. Wie oft redest du von deiner Schuld? Wie wichtig ist das? Nochmal, Heidelberg, nochmal. Ich nehme nichts von der Wichtigkeit weg. Es geht darum, dass man das anders deuten kann. Vielleicht ist deine Geschichte, wenn du tatsächlich diese ganze Vergangenheit als christliche, ich nenne es christliche Vergangenheit, vielleicht geht es gar nicht so sehr darum, zumindest am Anfang, dass du als Sünder da kommt vor Jesus. Verstehst du, ich bin ohne Schuldgefühl vor Jesus gekommen. Das war nicht mein Beweggrund. Vielleicht geht es darum, mehr zu deuten, dass du in eine christliche Familie aufgewachsen bist. Das hast du dir nicht rausgesucht. Das hat Gott für dich rausgesucht. Dass du einfach in die Jugendstunde gegangen bist, eine Kinderstunde, Jugendstunde, dass deine Eltern so oft für dich gebetet haben, weil sie Christ sind, weil sie Jesus kennen. Und dass da überall Gott dich gesucht hat, das ist der Schwerpunkt. Gott hat dich von Anfang an gesucht, von Geburt an. Vielleicht hilft es dir, deine eigene Geschichte besser zu verstehen. Ich weiß es nicht. Ich habe es auf dem Herz gehabt. Ich denke mir manchmal, man muss sich nicht was aufladen, was von Anfang an nicht gar nicht da ist. Wo ich denke, ja, ich kann mal eine andere Geschichte haben. Ich kann mal anders zu Jesus kommen. Deine Hinwendung zu Jesus, das ist die Frucht seiner Suche. Er hat dich gesucht und dazu weit gebracht. Und dann auf einmal stehst du vor ihm und du merkst genau, wer er ist. Er hat dich gesucht. Du bist nicht einer oder eine, die Gott gefunden hat. Du bist eine oder einer, die oder der von Gott gefunden wurde. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, in der Geschichte geht es natürlich um den Sohn. Sein Umkehr, klar. Und dieses Schuldbekenntnis, das ist ein Teil der Geschichte, wesentlicher Bestandteil der Geschichte. Das müssen wir uns natürlich anschauen, das ist auch der zweite Akteur der Geschichte. Und da auch, denk Heidelberg, anderes Licht. Vielleicht hilft es dir auch, dein Glaubens Entwicklung besser zu verstehen oder zumindest mal anders zu sehen. Die Frage ist, wie kommt ein Mensch zum Glauben an den lebendigen Gott? Das steckt in dieser Geschichte drin. Finde ich aus freien Stücken zu Gott? Das ist die knifflige Frage. Wenn wir den Text genau lesen, können wir erkennen, dass es eine Reihenfolge gibt. Im Text wird von Jesus ganz klar dargestellt, es kam eine Hungersnot, also erstmal ist er weg. Weg vom Vater, weg von Gott. Und dann gibt es eine Hungersnot. Und dann stellt er fest, bei meinem Vater haben sogar die Tagelöhner was zum Essen. Und zwar mehr als genug. Also die Versorgung beim Vater, die ist da. Er denkt weiter, Ich kehre zurück. Und dann erst kommt das Schuldbekenntnis. Ich habe gegen dich und gegen den Himmel gesündigt. Was passiert mit dem Sohn? Was stellt er fest? Dass er bei seinem Vater das bekommen könnte, was er braucht. Er stellt fest, es gibt da einen Mangel bei mir. Und diesen Mangel, das kriege ich nicht gestillt in dieser Welt, da wo ich bin. Da muss ich zurück zum Vater. Da gibt es genug. Wir haben den Text im Hauskreis ausdiskutiert bei uns. Und als wir festgestellt haben, dass der Sohn zu seinem Vater zurückkommt, weil er Hunger hat, da kam die Gedanke, ja, der handelt aus niedrigen Beweggründen. Vielleicht kommt dir diese Denkweise auch. Also ist das kam praktisch. Und wir haben aber festgestellt, ja, die Frage ist, Hunger ein niedriger Beweggrund? Sind Hunger, Durst, Sicherheit niedrige Beweggründe? Das sind Grundbedürfnisse. Das sind Grundbedürfnisse. Das ist das, was ein Mensch, womit ein Mensch lebt. Wir sind Bedürfniswesen. So sind wir geschaffen worden. Dein Leben, mein Leben, hängt von Faktoren ab, die du gar nicht im Griff hast. Oder sehr schlecht im Griff hast, wenn überhaupt. Ich habe für mich gedacht, wenn ich eine wichtige Besprechung habe im Geschäft, oder es gibt eine große Besprechung, kennst du das auch, und das ist sehr, wirklich wichtig, und du hast einen Beitrag, und das dauert länger. Wenn du davor vergessen hast, aufs Klo zu gehen, dann merkst du es gleich. Egal wie wichtig das ist. Verstehst du, wie ich es meine? Wir hatten eine Besprechung mit Kollegen, und der eine Kollege, der hat irgendwann gesagt, bei der Besprechung, die war nicht so wichtig, aber der hat gesagt, ich meine, wir sollten jetzt eine biologische Pause einlegen. Das fand ich cool, der Begriff fand ich richtig cool. Du kannst alles drunter verstehen, ja? Ruhen, atmen, essen, trinken und alles, was nach dem Essen, Trinken auch kommt, ja? Das gehört alles dazu, wir sind Bedürfniswesen. Unser Leben hängt von Faktoren ab, die wir uns nicht raussuchen. Es gehört zum biblischen Menschenbild, dass wir so sind, dass wir ein Teil der Erde sind, so sind wir geschaffen. Wir können es ignorieren und super geistlich tun, das ist aber nicht geistlich, das ist nur dumm. So kommen wir nicht weiter, da macht die Biologie nicht weiter, nicht mit. Kommt der Sohn aus freien Stücken zum Schuldbekenntnis? Aus der Erzählung von Jesu müssen wir sagen, nein. Nein, kommt er nicht. Auf einmal hat er Hunger. Dann kommt eine Hungersnot. Der Vater in der Geschichte von Jesus bewirkte Hungersnot nicht, wie wir es geistlich deuten, ja? Wenn von Hungersnot die Rede ist, dann dreimal darfst du raten, wer das bewirkt. Eine Hungersnot. Mit der Betrachtung kannst du vielleicht in deinem Leben bestimmte Notlage anders bewerten. Vielleicht ist es nicht so negativ, einfach weil es sich negativ anfühlt. Vielleicht ist das, was du einfach als störend findest, einfach für dich unheimlich bedeutsam und wichtig. Das nur am Rande. Der Sohn kommt zum Vater, weil er eine Not erlebt und weil er nicht in der Welt das nicht stillen kann. Weißt du, was Hochmut ist? Hochmut ist die Vorstellung, ich kann Gott lieben, also ich muss vorsichtig sagen, ich kann Gott lieben, ungeachtet, was ich habe oder nicht habe, was er mir gibt oder nicht gibt. Er ist der Versorger. Im Grunde brauche ich ihn gar nicht. Ich kann ihn aus Lieben, aus freien Stücken lieben. Ich bin selbstständig und selbstbestimmt und aus meiner Großzügigkeit heraus liebe ich ihn. Unbedingungslos lieben, das kann nur einer. Das ist Gott. Wir sind geschaffen als Beziehungswesen abhängig, in Abhängigkeit zu ihm und wir sind von ihm abhängig. Das gehört zu unserem Wesen. Der Gott, der, der, von dem die Rede ist, das ist der Gott, der sich Mose präsentiert. Und Mose fragt, du schickst mich nach Ägypten. Und was soll ich sagen, wer mich schickt? Und Gott sagt, mein Name ist Yahweh. Und wenn du es genau übersetzt, kannst du sagen, ich bin für dich da. So heißt es. Das ist der Versorger. So stellt er sich, so präsentiert er sich. Das ist der Gott, der dich versorgt. Paulus schreibt den Philipper, mein Gott aber wird alle eure Mangel abhelfen. Das ist der Gott von Paulus. Und das ist unser Gott. Wir sind von ihm abhängig. Das wird in unserem Text auch ganz klar. Der Sohn stellt fest, zu Hause würde ich bekommen, was ich brauche. Und in der Not denkt er an den, der ihn versorgen kann und versorgen will. Mit Hunger kannst du vieles verstehen. Mit Hunger kannst du vieles verstehen. Und ich habe gedacht, also wir sind alle mit Hunger, also für den Magen sind die meisten schon versorgt. Mit Hunger kann man andere Sachen verstehen. Ich habe an Annahme gedacht. Ich habe gedacht, Annahme, das ist das, das gibt es in der Welt nicht so in der Form. Einer, der dich so nimmt, egal was du leistest, das gibt es in der Welt nicht. In der Welt bist du ständig ein Leistungstier. Man erwartet von dir. Man erwartet von dir, dass du was bringst, dass du für ein Geschäft bringst, dass du schön bist, dass du fit bist, dass du kaufst. Das erwartet Gott alles nicht. Annahme. Einer, der nicht schaut, ob du dreckige Klamotte hast, auch diese innere Klamotte. Einer, der mit allen deinen Gedanken klarkommt, egal wie sie sind. Einer, der die tiefste Abgründe deiner Persönlichkeit kennt, die du nicht einmal kennst, Gott sei Dank, und trotzdem offene Arme hat. Annahme. Das findest du in der Form in der Welt nicht. Oder was ist mit Sinn? Macht mein Leben Sinn? Macht meine Krankheit Sinn? Das ist eine schwierige Frage. Macht der Sinn weiter zu machen, auszuhalten? Und dann die Frage, wo komme ich her und wo gehe ich hin? Diese abgedroschene Frage, lass dir diese Frage nicht wegnehmen. Die ist wichtig für dich. Und die bekommst du nur bei Gott beantwortet. Hunger. Du kannst an dieser Stelle ganz andere Sache platzieren, wonach du hungerst. Und dann kannst du dir überlegen, ist Gott mein Versorger? Finde ich bei ihm, was ich brauche, was Wesentliches, um mein Leben zu füllen? Ich glaube, das Thema Sinn ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema, weil am Ende, wenn die Leute alles haben, was sie brauchen, was sie meinen zu brauchen, scheitern sie in ihrer Reichtum und Ruhm. Und Erfolg scheitern sie an dieser Frage, Sinn. Und dann bringen sie Popstar um, weil das vorbei ist, weil da kein Sinn da ist. So kommt der Sohn zur Besinnung. Er findet bei Gott was Wesentliches, was er braucht, was er in der Welt nicht findet. Ich habe wieder eine gefährliche Gedanke. Also irgendetwas, von dem ich sage, das ist wichtig, wir haben es gehört, Gemeinde ist einfach Mission. Das heißt, es geht immer darum, dass Gemeinde da ist, um anderen auch von Jesus zu erzählen und Jesus praktisch darzustellen. Und Gott, und genau bei diesem Schritt, was der Sohn macht, zu helfen. Und ich denke mir, in der Welt sind die meisten so gesättigt, dass sie ihren Mangel an Annahme, an Sinn oder an ganz andere Sachen gar nicht merken. Die Welt hat Ersatzprodukte dafür. Also Geld, Erfolg und was weiß ich was, dann kann man vieles finden. Ja? Und wenn es hart auf hart kommt, dann sind das wirklich Droge. Es gibt viele Ersatzprodukte, damit du dir die Frage gar nicht stellst, ob dir was fehlt. Und dann treffen wir auf so jemand und wir denken, du merkst genau, er denkt sich, da ist nichts, da fehlt bei mir gar nichts, ich brauche Gott gar nicht. Und dann können wir auf den Gedanke kommen, nachzuhelfen. Und wir kennen unsere Bibel und wir lesen einfach von dem Zorn Gottes, von den Gerichten, von dem in der Bibel die Rede ist. Und dann erzählen wir davon, weil wir denken, also das müsste euch schon helfen, dass jemand praktisch zu Gott findet. Ob ein Mensch durch Angst zu Gott findet, das kann ich nie beurteilen, das muss ich Gott überlassen. Ich denke nur, je nachdem, wie ich mein Gott präsentiere, fällt es einem manchmal schwer, irgendwann später das Thema zum Beispiel Annahme wahrzunehmen. Wie werde ich angenommen von einem zornigen Gott? Das war das Problem von Luther. Und dann ist die Frage, ob mein Gottesbild nicht mal eine schwere Beschädigung bekommt. Wir kommen zu Gott, weil wir von ihm abhängig sind. Und das zu bekennen, das ist für mich Anbetung auch. Es gehört auch zur Anbetung. Mein letzter Punkt, da heißt es, da gehe ich auf die ganze Geschichte. Es gibt der, der sucht, das ist Gott. Und es gibt der, der gesucht wird, das bist du und das bin ich. Und aus diesen beiden baut Jesus seine Geschichte. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie ist die Geschichte dann jetzt gemeint, insgesamt? Wie platziere ich diese Geschichte in meinem Leben? Zuerst müssen wir festhalten, die Geschichte ist eine jüdische Geschichte. Also die ersten Zuhörer von Jesus, das sind immer die Juden. In dem Fall Pharisäer und Schriftgelehrte, die haben einfach gemeint, sie sind diejenigen, ja. Und Gott sagt, ich bin gekommen für das Verlorene. Das war die Grundaussage von Jesus, weil die Pharisäer und die Schriftgelehrte gedacht haben, wir sind top, wir sind diejenigen. Und Jesus sagt, ja, du kannst es meinen, wenn du willst, ich bin für die Verlorene gekommen. Eine jüdische Geschichte, das wäre eine Predigt für sich. Wir, die wir zu Jesus gehören, die Jesus nachfolgen, wir deuten diese Geschichte ganz klar am Anfang, wir platzieren diese Geschichte am Anfang unseres Glaubenslebens. Richtig. Also da sehen wir praktisch diese Bekehrung und wir kommen und wir finden zu Gott. Für die eine hat es mehr mit Schuldbekenntnis sofort zu tun, beim anderen geht es mehr um die Suche nach Sinn oder nach was anderem. Auf jeden Fall finden wir bei Gott derjenige, den wir brauchen. Und damit ist diese Geschichte bei uns irgendwo am Anfang platziert und wir holen sie vielleicht raus, wenn wir mit einem anderen zu tun haben, von dem wir sagen, der könnte diese Geschichte auch miterleben, der könnte auch zu Gott finden. Ich habe die Themen geguckt, ich habe gedacht, also jetzt, ich habe mir notiert, denk an die Heidelbeer nochmal. Ich lasse es auch stehen. Das ist am Anfang unsere Glaubensgeschichte. Aber ich war mit dem nicht zufrieden. Ich war mit dem nicht zufrieden, weil dann ist diese Geschichte irgendwo in einem Schrank platziert. Und die hat mit mir eigentlich gar nicht mehr zu tun. Das kann nicht sein. Die Themen, die angesprochen sind, das sind doch Dauerthemen. Unsere Wanderung in der Welt. Hunger nach Sinn und erfülltes Leben. Das anvertraute Schatz, das wir doch immer wieder verprassen. Und dann das Bekenntnis, ich bin vor Gott nicht würdig. Bist du jetzt vor Gott würdig nach 20 Jahren Nachfolge? Ich lese in deinen Kopf, du sagst, ich kenne Jesus, er hat mich würdig gemacht. Halleluja, das stimmt. Aber trotzdem, wenn ich in Gebet vor Gott komme, bin ich dem nicht würdig. Bist du das? Wenn ich mein Leben schaue, das ist trotzdem immer noch brüchig und so komisch manchmal. Das ist nicht vollkommen. Und dann vor allem gibt es in der Geschichte einen Punkt. Der stellt in der Geschichte ist er schon erfüllt, der ist schon da. Nämlich der Sohn findet zum Vater. Wir sind doch nicht beim Vater. Also, ich möchte nur sagen, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du zu Gott gehörst, dann heißt es nur, in Anführungsstrichen, dass du zu Gott gehörst. Du bist noch nicht im Vaterhaus. Wir haben den Status von Abraham im Land der Verheißung. Da heißt es im Hebräerbrief, da heißt es, er wandelte im Land der Verheißung als ein Fremdling. Bei ihm war klar, das ist ihm von Gott gegeben. Da, wo er ist, da steht er richtig. Halleluja. Und trotzdem ist er nicht zu Hause. Das ist unser Status jetzt. Wir sind nicht zu Hause. Noch nicht. Oder hast du für dich den Himmel abgeschafft? Nach dem Motto, mein Glaubensleben, das geschieht hier und jetzt. Wer weiß, was nachher kommt. Das ist eine ernste Frage. Weil mit diesen Gedanken, dann erwarten wir hier und jetzt alles. Können wir aber nicht. Wir sind nicht zu Hause. Und deswegen ist die Geschichte von dem, was erzählt wird, Hunger, Versorgung, Schuld, Heimat, Gott entdecken, das sind Dauerthemen bei uns. Weißt du, wie ich diese Erzählung gern sehe, immer mehr? Als Lebensmodell. Ich bekomme von Gott ein Kapital. Ich bekomme ein Kapital, damit ich umgehen kann. Der Sohn verlangt seinen Anteil beim Vater. Und das darf er. Das ist keine Sünde. Das ist jüdisches Erbrecht. Und er bekommt es genau, um das zu machen, damit er sich was Selbstständiges aufbauen kann. Und dann stellt er fest, er kann damit nicht umgehen. Er kann damit nicht umgehen. Und dann verprasst er das alles. Du bekommst ein Kapital von Gott. Du bist ein selbstständiges Wesen mit Gaben, Fähigkeiten, Beziehungen und. Und das bekommst du alles als Erbe für diese Welt bei dir von Gott. Und damit sollst du umgehen. Als selbstständiges und selbstverantwortliches Wesen. Als Geschöpf, die sich selbst entwickeln kann. Und gedacht ist, dass du selbstständig erwachsen wirst, dich entwickelst, mündig wirst. Gemeint ist auch nicht nur das Leben, das geistliche Leben, ich sage mal das Leben der Gemeinde oder den Glauben, es ist einfach alles gemeint. Ist deine Schulzeit gemeint, deine Ausbildung gemeint, dein berufliches Leben gemeint, dein Familienleben, deine Freunde, alles, das ist alles mit gemeint. Du bist ganzheitlich ein Mensch von Gott geschaffen. Das hast du alles bekommen, damit du damit umgehst. Und dann stellst du fest, ich kann aber nicht so gut damit umgehen. Der Sohn, der sagt es anders, er sagt, ich konnte überhaupt nicht damit umgehen, ist alles verloren gegangen. Und wir stellen fest, damit können wir nicht umgehen, wir haben so Beschädigungen in unserer Persönlichkeit, das bewirkt, dass du in vielen Sachen dich schuldig machst. Du musst Entscheidungen treffen, von denen du keine Ahnung hast, was sie für Tragweite haben, du machst dich da auch schuldig. Und mit diesen Sachen kommen wir zu Gott und wir erzählen ihm, was wir für einen Mist wir gebaut haben. Er sieht das und er nimmt dich wieder an und du bekommst wieder einen Ring und Klamotte und Schuhe. Und dann geht's weiter. Dann die Tatsache, dass du mal Fehler gemacht hast, das ist doch kein Grund aufzuhören. Auf keinen Fall. Dein Leben besteht darin, dass du von Gott Sachen bekommst, damit du damit umgehst. Und dann stellst du fest, bestimmte Sachen kann ich nicht machen, ich bin von ihm abhängig. Dann gehe ich zurück zu ihm und ich bekomme von ihm was Neues und es geht weiter. Also ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht. Ich kann nur sagen, ich kann mich da drin schon gut wiederfinden. Mal mehr oder mal weniger. Ich finde, diese Geschichte, diese Art und Weise, diese Geschichte zu sehen, hat für mich einen riesen Vorteil. Die Geschichte, die steht nicht für mich irgendwo in einem Schrank. Und dann hole ich sie raus, wenn ich sie brauche, sondern sie ist ständig permanent da. Das heißt, permanent stehe ich in Beziehung zu diesem Gott, der mir was gibt und von dem ich abhängig bin. Und wachsen im Glauben hat damit zu tun, dass ich zunehmend feststelle, ich bin von ihm abhängig. Und zunehmend feststelle, ich bin seinem nicht würdig. Und zunehmend immer wieder sagt mir diesen Gott, aber du bist kein Tagelöhner, du bist mein Erbe. Er darf mich jedes Mal trösten damit. Und dann wird seine Liebe und das Kreuz immer wichtiger. Ich mache mich nicht im Glauben von ihm unabhängig, sondern ich mache mich von ihm ganz bewusst immer abhängiger. Eigentlich bin ich kann mich nicht abhängiger machen. Ich bin abhängig von ihm. Ich mache mir das bewusst. Und dann schützt er mich vor dieser Selbsterniedrigung. Und dann geht es nicht mehr darum, mit diesem Gleichnis, wie komme ich zu Gott, sondern eigentlich, wie lebe ich mit Gott. Ich habe mir einen Satz geschrieben, Es geht darum, dass Bekehrung grundsätzlich damit zu tun hat, Gott in seine ganze Größe zu erkennen und mir meine Abhängigkeit von ihm immer stärker bewusst zu machen. Er macht sich heute noch auf die Suche nach mir. Ständig, bis ich ins Vaterhaus gekommen bin. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir preisen deinen Namen. Und wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, damit wir es betrachten. Und mit diesen Gedanken wollen wir zu dir treten. Du sollst in uns diese Gedanken einfach wachsen lassen und das wegnehmen, was nicht dahin gehört, und das wachsen lassen, worauf wir bauen sollen, Herr. Du willst uns in eine lebendige Beziehung wachsen lassen, zu dir, zu unseren Mitmenschen. Wir dürfen uns entwickeln in deiner Gnade, mit deiner Kraft, mit den Gaben, die du uns anvertraut hast. Und wir danken dir und preisen deinen Namen, dass wir diese Perspektive haben vom Vaterhaus, dass wir angenommen sind, dass du derjenige bist, der unser Leben einen Sinn gibt. Und dass wir mit dem anvertrauten Gut, egal wie wir damit umgehen, jederzeit zu dir kommen können. Wir danken dir, dass du uns nicht niedermachst, sondern dass du uns immer wieder bestätigst. Wir gehören dir, wir haben ein Erbteil bei dir. Lob und Preis und Dank. Amen.